Guten Morgen zusammen. Ich war eben ein bisschen neidisch auf Hannelore. Du hast den Raum voller gesehen. Ich hatte den Eindruck, die Hälfte der Leute, die hier saßen, ist rausgestürmt zur Kinderstunde. Im Predigtext von heute geht es um stark und schwach. Stark und schwach. Ich weiß nicht, ob Sie sich als stark oder als schwach einschätzen. Hier geht es eher um, also nicht um körperliche Stärke, körperliche Schwäche, sondern um geistliche Stärke und geistliche Schwäche. Darum, ja, wie man im Glauben steht, wie man zu Gott steht, wie schnell einen etwas umhaut, umwirft. Das ist so der Ausgangspunkt, von dem Paulus redet oder schreibt. Paulus schreibt im Kapitel davor über das Thema Rücksichtnahme in der Gemeinde. Im Römerbrief steht das Ganze, also er schreibt an die Gemeinde in Rom und anscheinend gab es in der Gemeinde Streit. Hier konkret in dem Kapitel anscheinend Streit darüber, ob man Fleisch essen darf oder nicht. Also es war keine Vegetarier-, Nicht-Vegetarier- oder Frutarier-Diskussion, sondern es ging darum, Fleisch hatte damals oft was mit Götzenopfer zu tun. Also wenn man Fleisch kaufte auf dem Markt, dann war das oft in Kontakt gekommen mit Götzenopfern, die Tiere waren bei Opferhandlungen geschlachtet worden. Es gab die einen, die Schwachen, wie Paulus sie bezeichnet, die Probleme hatten damit, dieses Fleisch zu essen, weil sie Skrupel hatten, weil es war ja Götzenopferfleisch. Und damit durfte man nicht in Berührung kommen. Man versündigte sich, wenn man damit in Berührung kam. Die anderen, Paulus redet von den Starken, hatten keine Probleme damit. Ja, das Tier war bei einem heidnischen Opfer geschlachtet worden, umgekommen, aber deshalb war das Fleisch ja nicht okkult oder heidnisch. Essen kann man es doch trotzdem. Man darf nur nicht an dieser Opferhandlung teilnehmen oder an diese Götzen glauben oder sonst was damit verbinden. So war ihre Meinung, Paulus' Meinung auch. Paulus ruft aber dazu auf, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Die Starken sollen die Schwachen bei dieser Sache im Blick behalten. Lieber auf ein Stück Freiheit oder in dem Falle auf ein Stück Fleisch verzichten, als den anderen in Versuchung führen oder ihn dazu bringen, in seinem Glauben zu schwanken und zu wanken. In Kapitel 15 greift Paulus das nochmal auf. Er redet wieder von den Starken und Schwachen. Und ich lese den Bibeltext vor, abschnittweise. Sie können an der Leinwand mitlesen. Wir aber, die wir stark sind, also Paulus zählt sich zu den Starken, also zu den Fleischessern, wir aber, die stark sind, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Also Paulus wendet hier ein Psalmzitat auf Jesus an und spielt in der Wortwahl auch so ein bisschen auf Jesaja 53, auf den Gottesknecht, von dem da die Rede ist, an. Jesus ging es nicht um sich selbst, sondern er hatte die anderen, er hatte uns im Blick, in seinem Leben und bis in sein Sterben hinein. Deshalb sollen wir das auch tun, die anderen im Blick haben, ihnen gefallen im weitesten Sinne. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht. Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Was zuvor geschrieben ist, also die Texte des Alten Testaments, die auf Jesus hinweisen, die sollen ermutigen und Hoffnung schenken. Nur Gott, der unendliche Geduld mit uns hat, kann Gelingen schenken. Und Jesus soll uns als Beispiel dienen. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden und der Wahrhaftigkeit, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Verheißungen eben des Alten Testamentes, die Ankündigungen des Messias. Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden. Das klingt ein bisschen seltsam. Gemeint ist das, was Paulus auch vorher schon gesagt hat, dass Jesus sich erniedrigt hat, sich selbst zum Diener gemacht hat, runtergekommen ist. Er ist zum Diener zuerst mal der Juden geworden. Die Beschneidung, das Bundeszeichen zwischen den Juden und Gott. Jesus, der eigentlich ihr Gott ist, hat sich selbst zum Diener gemacht. Und das nicht nur für die Juden, sondern das gilt auch den Nichtjuden oder Heiden. Das gilt auch uns. Aus Barmherzigkeit. Um das zu verdeutlichen, führt Paulus jetzt noch einige alttestamentliche Zitate an. Das ist so übliche Diskussionsweise oder übliche Weise, was zu belegen, wo wir jetzt sagen würden, ah, Moment, ist doch so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Das war damals üblich. Also er will das verdeutlichen oder beweisen mit Zitaten. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Paulus Schriftbelege stammen aus drei großen Autoritätsbereichen der jüdischen Heiligen Schrift, und die auch zu unserer Heiligen Schrift, zur Bibel gehören. Zum einen die Psalmen, die gehörten zu den Ketubim oder Schriften, so nannte sich diese Sammlung von Büchern oder nennt sich. Dann die fünf Bücher Mose, das Gesetz oder die Tora, und Jesaja, einer der großen Propheten, zu finden in den Nebiim, also den Prophetenbüchern. Dreifach bezeugt von den wichtigsten Schriften. Also stimmt das, was er sagt. So die gängige Argumentation, die Paulus verwendet. Und dann kommt noch ein Vers als Abschluss. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Worum geht es Paulus? Das Kernthema dieses Briefabschnitts, finde ich, ist das Thema Annahme und einander tragen. Schon bei den ersten Christen gab es manche Punkte, wo man sich nicht so ganz einig war, wo es unterschiedliche Meinungen gab. Das, was man heute immer wieder auch in Gemeinden sieht. Paulus fordert zur Rücksichtnahme auf. Was bringt es, wenn ich durch meine neuen Erkenntnisse oder durch die Art, wie ich meinen Glauben lebe, andere verunsichere oder ihren Glauben, ihr Vertrauen zu mir vielleicht auch ins Wanken bringe? Wenn ich darauf bestehe, was ich für richtig ansehe und damit Unfrieden sähe? Im Römerbrief fordert Paulus die offeneren Christen dazu auf, die Konservativeren nicht abzuhängen. Obwohl er sagt, ihr habt eigentlich recht. Ich sehe es genauso. An anderen Stellen formuliert er es genau umgekehrt, andersrum. Die alte Last des Gesetzes soll nicht die Freiheit ausbremsen. Paulus legt mal den einen und mal den anderen nahe, nicht auf den eigenen Willen zu beharren, sondern sich gegenseitig im Blick zu haben. Und ich glaube, darum geht es eigentlich. Nicht auf das beharren, was man selbst für richtig hält, ohne den anderen im Blick zu haben. Wir sollen aufeinander achten, nicht alleine unterwegs sein. Nicht nur Gefallen an uns selbst und unserer Meinung haben. Nicht selbstgefällig sein. Und wenn wir noch so sehr von unserer Meinung überzeugt sind, sondern nach dem streben, was uns und den anderen, die anderen erbaut, weiterbringt. Aufbauen und nicht zerstören. Jesus selbst hat uns vorgelebt, den anderen in den Mittelpunkt zu stellen. Wer geistlich stark und wer schwach ist, das ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen. Ich vermute, das war auch damals in der Situation bei Paulus gar nicht allen, oder da hatten gar nicht alle so die gleiche Meinung. Paulus hatte keine Probleme damit, dieses Götzenopferfleisch zu essen. Er war überzeugt davon, dass er zu den Starken gehört. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass andere das genau andersrum sahen, dass sie Paulus eher für schwach hielten. Der ist so schwach in seinem Glauben, dass er an diesem Punkt vom richtigen Glauben abfällt. Mit diesem Argument hat Paulus an anderen Stellen zu kämpfen und argumentiert in seinen Briefen dagegen. Also wer stark und schwach ist, manchmal gar nicht so eindeutig zu klären. Deswegen, glaube ich, geht es wirklich mehr darum, sich gegenseitig im Blick zu behalten. Letztlich geht es nicht um die Frage, wer ist stark, wer ist schwach. Wir sollen uns gegenseitig ernst nehmen und unsere Meinungen gegenseitig für wichtig halten. Nicht die eigene Meinung über die des anderen stellen, sondern Meinungsaustausch auf Augenhöhe haben und uns dabei gegenseitig tragen. Vielleicht auch mit den eigenen Argumenten dem anderen ein Stück weiterhelfen, die Perspektive öffnen. Übrigens steht hier auch nicht ertragen, also nicht ertragt die anderen mit ihrer Meinung, sondern tragt die anderen. Also es geht auch nicht darum, sich von der eigenen Sichtweise völlig zu verabschieden, stillschweigend die Meinung des anderen zu ertragen. Den anderen tragen heißt ihm auch mal auf die Sprünge zu helfen. Ihm nicht meine Argumente ins Gesicht zu knallen oder sie als Last auf seine Schultern zu legen, sondern es geht darum, mit meinen Worten und Argumenten den anderen zu erbauen, aufzubauen, ihm Gutes zu tun, sich gegenseitig weiterzubringen, auch wenn man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist. Voneinander und miteinander lernen. Mit meinen Argumenten zu werben und sie nicht dem anderen um die Ohren zu knallen. Nicht dafür zu werben, dass ich Recht bekomme, sondern dafür, dass das Reich Gottes größer wird, dass Gott die Ehre bekommt. Wenn der andere sich vielleicht selbst im Weg steht mit seinen Glaubenssätzen, dann kann es meine Aufgabe sein, ihn um dieses Hindernis herumzutragen. Und genauso, wenn ich mir selbst im Weg stehe. Wie oft haben Christen sich über Abgrenzung definiert? Abgrenzung zum einen nach außen gegen die, in Anführungszeichen, Welt, aber auch Abgrenzung gegen andere Christen. Die Landeskirchler sind zu liberal, die Freikirchler an manchen Stellen zu eng, die Charismatiker heben die Hände zu hoch, die Traditionschristen, denen fehlt die innere Beziehung und die Katholiken, andere Gemeinden haben die Musik zu laut, wiederholen die Textstellen zu oft, haben zu viel Technik oder feiern an einem unmöglichen Ort Gottesdienst. Wie kann man denn dafür in eine Disco gehen? Unmöglich. Nur wir Gemeinschaftler, wir sind fehlerfrei. Eigentlich, also im Großen und Ganzen vielleicht oder auch nicht. Ich bin froh, dass in den letzten Jahren, dass ich da eher einen Trend dahin sehe, dass Christen unterschiedlicher Gemeindeformen sich nicht mehr so viel vorhalten, was am anderen falsch ist und was die anderen anders machen müssen, sondern dass mehr betont wird, was uns zusammenbringt, was uns eint. Insbesondere Jesus als Mittelpunkt. Unsere Unterschiedlichkeit ist manchmal gar nicht so leicht auszuhalten. Aber sie kann eine unglaubliche Bereicherung sein. Wir können voneinander lernen. Sowohl die Unterschiedlichkeit von verschiedenen Gemeinden als auch die Unterschiedlichkeit verschiedener Gemeindemitglieder. Auch da kann nicht jeder mit jedem gleich gut. Aber sie kann zum einen eine wertvolle Ergänzung sein. Und zum anderen, was wirft das denn für ein Bild auf uns Christen, wenn wir uns ständig gegenseitig schlecht machen und uns Fehler vorhalten. Wir haben alle Fehler. Wir sind alle sündige Menschen. Wir leben alle von der Gnade. Da müssen wir uns das noch nicht noch vorhalten. Das ist klar. Damit bauen wir nicht am Reich Gottes. Im Gegenteil. Damit arbeiten wir dem Heiligen Geist entgegen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, sagt Jesus in Johannes 13, Vers 35. Diese Liebe untereinander, über alle Unterschiedlichkeiten hinweg, diese Liebe war es, die den ersten Christen geholfen hat, das Christentum und die Hoffnung, die es zu bieten hatte, zu verbreiten. Das war schon damals nicht so leicht, sonst hätte Paulus ja an dieser Stelle nicht ermahnen müssen. Und das ist heute nicht leicht. Aber das ist der Auftrag oder ein Auftrag, den wir haben. Und warum das Ganze? Weil Jesus es auch getan hat, weil er es uns vorgelebt hat und uns dazu auffordert, das auch zu tun. Im sogenannten Philipperhymnus, einem Ausschnitt aus dem Philipperbrief und ja eigentlich so einem der ersten Glaubensbekenntnisse, formuliert Paulus das folgendermaßen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also es war für Jesus keine Anmaßung, wie Gott zu sein, er hielt aber auch nicht krampfhaft daran fest, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Also er gab seine Göttlichkeit auf und wurde zum Diener der Menschen, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er wurde wie wir. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Jesus hat zugelassen, dass er für uns sterben musste. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Nur dadurch konnte Gott seine wahre Größe zeigen und dadurch wollte er sie zeigen. Dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Vor ihm werden die Menschen, alle Menschen, ehrfürchtig. Ihn werden sie loben und anbeten irgendwann. Jesus hat alles aufgegeben. Er hat auf seine Göttlichkeit verzichtet und wurde Mensch. Weil er nicht zuerst auf sich geachtet hat, also nicht an sich selbst gefallen hatte, sondern er hat auf uns geachtet. Er hatte an uns gefallen. Aus Liebe. Weil er uns angenommen hat, sollen wir einander annehmen. Nicht, weil wir so toll sind oder weil wir uns so toll verhalten oder uns dementsprechend gut benehmen, sondern weil er Liebe ist, weil er Liebe an uns verschenkt und weil er uns dazu aufruft, seine Liebe weiterzuschenken. Wir werden an so vielen Stellen darauf getrimmt, in erster Linie auf uns zu achten. Das fängt schon bei kleinen Kindern an. So nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist ja an alle gedacht. Und wer im Leben nicht manchmal auch auf sein Recht pocht, der wird auch oft über den Tisch gezogen. Das war damals zur Zeit von Paulus so und das ist heute vielleicht noch schlimmer. Wir leben in einer ziemlich egoistischen Zeit, in der Selbstverwirklichung und das eigene Wohl über Gemeinschaft und Gemeinwohl gestellt wird. Paulus sortiert da anders. Und Jesus hat etwas anderes vorgelebt. Er, der Herr, ist zum Diener geworden. Er hat sich klein gemacht, er hat auf seine Rechte verzichtet, weil er uns wertvoll findet und weil er uns Wert geben wollte, weil er den Nächsten wertvoll findet. Deswegen sollen wir auch den Nächsten wertvoll finden und wertschätzen, achten und tragen. Manchmal gar nicht so einfach. Und zu welchem Ziel sollen wir das Ganze machen? Wofür ist das gut, wenn wir den anderen achten, nicht unsere Meinung als das Wichtigste hinstellen, Rücksicht aufeinander nehmen? Was bringt das, wenn man uns an der Liebe als Christen erkennt? Es geht nicht darum, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft eine Wellness-Oase sind, wo man sich einfach gut gehen lässt immer. Unsere Aufgabe ist es nicht, zum Kuschelclub zu werden. Wir sollen uns nicht in unserem Gemeindehaus verschanzen, weil es hier so schön gemütlich mehr oder weniger ist und weil uns hier keiner wehtut oder uns keiner angreift. Es geht nicht darum, dass wir uns nach einer Mitgliederversammlung gegenseitig auf die Schultern klopfen, weil wir so ein gutes Miteinander hatten und uns so schön aneinander freuen können. Oder dass wir uns rühmen, wie tolerant die älteren Gemeindemitglieder sind und dass die Jüngeren so viel Rücksicht nehmen. Schön, wenn man diese Punkte mit einer Gemeinde verbindet, wenn man das so sehen kann. Schön, wenn das so ist. Das ist es ja auch, was Jesus in dem Vers aus Johannes sagt, den ich eben gelesen habe. Schön, wenn es keinen Streit gibt, wenn man sich wertschätzt, wenn man uns an unserer Liebe zueinander, an unserem Umgang miteinander erkennt. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Das ist höchstens ein Teilziel auf dem Weg zum Eigentlichen. Das ist vielleicht ein Erkennungszeichen, aber nicht das Eigentliche. Worum es eigentlich geht, das ist das Lob Gottes. Er soll groß gemacht werden. Bereitet den Weg dem Herrn, haben wir eben gesungen. Darum geht es. Wir können keine Menschen retten. Wir können niemandem Hoffnung geben. Nicht richtige Hoffnung, nicht wahre, echte Hoffnung. Wir können nur davon erzählen, von dieser Hoffnung und von Rettung. Wir können nur bezeugen und vorleben. Jesus vorleben, indem wir ihm nachleben. Ihm den Weg bereiten, damit er aufstrahlen kann durch uns. Das ist unsere Aufgabe. Die beste Art, Gott zu loben, ist nach seinem Willen zu leben und anderen von ihm weiterzugeben, andere anzunehmen, weil Christus uns angenommen hat. Das kann mit Worten und mit Taten passieren. Und ich glaube, nichts freut Gott mehr oder nichts lobt Gott so sehr, als wenn Menschen ihren Glauben im Leben umsetzen und damit andere dazu bringen, nach Gott zu fragen. Gottes Wort, das, was im Alten Testament geschrieben steht. Gottes Wort, das Jesus selbst gelebt hat. Jesus war Gottes Wort. Gottes Wort, von dem im Neuen Testament berichtet wird. Darum geht es. Das ist es, was Hoffnung gibt, was wirklichen Sinn geben kann. Und wenn wir als Christen, als einzelne Christen oder auch als Gemeinde oder als ganze Christenheit dieses Wort leben, und diese Hoffnung und Einheit ausstrahlen, dann geben wir Gott damit die Ehre. Dann loben wir ihn. Wir sollen leben, wie es Christus entspricht. Einträchtig heißt aber nicht, dass wir immer die gleiche Meinung haben, dass wir nur zusammen kuscheln und im Zweifelsfall alles mit dem Teppich der christlichen Nächstenliebe zudecken. Einträchtig heißt mit dem gleichen Ziel vor Augen, nämlich Gott als Ziel. Er ist das Ziel, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Sinn des Lebens und er ist Hoffnung und er kann Hoffnung geben. Wir sollen nicht zuerst auf uns achten, sondern einander annehmen, trotz unserer Unterschiedlichkeit. Und wir sollen uns gegenseitig unterstützen auf dem Weg zu diesem Ziel. Weil Jesus uns das vorgelebt hat und uns den Auftrag gegeben hat, sein Werk fortzusetzen. Und das Ganze, um Gott zu ehren und Menschen seine Liebe zu zeigen und erfahren zu lassen. Vers 7, der Vers, den Hannelore auch bei der Hinleitung zur Predigt schon zitiert hat, war vor 2 Jahren die Jahreslosung. Und das ist quasi eine Zusammenfassung des ganzen Textes. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. zum Lob Gottes. Manchmal ist es gar nicht so einfach, das umzusetzen, den anderen anzunehmen, die Andersartigkeit des anderen anzunehmen, nicht auf meine Meinung zu pochen und trotzdem nicht alles egal sein zu lassen. Unsere Mitchristen sind nicht immer so süß wie Gummibärchen. Die sind manchmal ganz schön kantig, nicht so weich. Die können manchmal ganz schön wehtun. Die können ganz schön scharf und spitz sein. Da wird es manchmal schwierig mit dem Annehmen. Und ganz ehrlich, mir gelingt das nicht immer. Aber wir sind ja auch nicht alleine damit. Gott selbst will uns dabei helfen. Der Gott aber der Geduld und des Trostes, der gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht. Das schaffen wir nicht alleine, das müssen wir uns geben lassen. Und dafür können wir uns nur öffnen und können sagen, ja, mach das, Gott. Ich möchte das. Ich kann es nicht, aber du kannst. Das bekommen wir vielleicht nicht alleine hin, aber er will uns helfen. Heute ist dritter Advent. Wir dürfen uns bewusst machen, dass Gott selbst Mensch wurde. Das feiern wir an Weihnachten. Und da bereiten wir uns in der Adventszeit drauf vor. Gott selbst wurde Mensch, um uns dabei zu helfen. Um uns zu helfen, das zu verstehen und das umzusetzen. Immer wieder will er in unserem Leben ankommen und uns seine Hilfe und Kraft, aber auch seine Korrektur und Vergebung zu geben. Auf ihn können wir hoffen und vertrauen. Und so ist es gut, dass Paulus am Ende dieses Abschnittes keine Forderungen oder Mahnungen aufstellt, wie im vorderen Teil, sondern einen Wunsch, eine Hoffnung, eine Zusage. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören auf ein Instrumentalstück.